Ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen Ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Stille Wasser. Die Hitze lag wie eine bleierne Decke über dem kleinen Ort in Baden-Württemberg, als ich aus dem klimatisierten Zug stieg. Der Hochsommer hatte die Region fest im Griff. Die Luft flimmerte über dem Asphalt und selbst die Vögel schienen zu erschöpft zum Singen. Kommissarin Julia Wagner erwartete mich am Bahnhof. Eine kompetente Frau, Anfang 40, mit wachsamem Blick und praktischem Kurzhaarschnitt.
Danke, dass Sie so schnell kommen konnten, Kommissar Brenner,
begrüßte sie mich mit festem Händedruck.
Dieser Fall hat das Potenzial, unsere ganze Gemeinde zu spalten.
Während wir zu ihrem Wagen gingen, fasste sie die Situation zusammen. Doktor Claudia Berger, 42, eine renommierte Umweltaktivistin und Wasserbiologin, war am frühen Morgen tot im örtlichen Stausee gefunden worden, scheinbar ertrunken während einer ihrer regelmäßigen nächtlichen Schwimmtouren. Warum bin ich hier, wenn es ein Unfall war? Fragte ich, während wir durch die verschlafene Kleinstadt fuhren, vorbei an Fachwerkhäusern und gepflegten Vorgärten.
Weil einiges nicht zusammenpasst,
erwiderte Wagner.
Berger war eine ausgezeichnete Schwimmerin. Der See ist an der Fundstelle nicht besonders tief und sie stand kurz davor, einen brisanten Bericht über Wasserverschmutzung zu veröffentlichen.
Sie warf mir einen bedeutungsvollen Blick zu.
Außerdem zeigt die Leiche Anzeichen eines Kampfes.
Der Stausee lag idyllisch eingebettet zwischen sanften Hügeln und Wäldern. An diesem Wochentag waren nur wenige Besucher da, hauptsächlich Rentner und Mütter mit kleinen Kindern, die Abkühlung suchten. Die Fundstelle der Leiche, eine abgelegene Bucht, war mit Polizeiband abgesperrt. Dr. Sabine Krüger, die Toxikologin und ehemalige Kollegin des Opfers, erwartete uns dort. Eine ernste Frau mit scharfem Verstand und einem besonderen Interesse an Umweltgiften.
Die vorläufige Todesursache ist Ertrinken,
erklärte sie, während sie mir ihre Ergebnisse zeigte.
Aber es gibt Abschürfungen an den Handgelenken und Prellungen am Oberkörper, die auf einen Kampf hindeuten könnten. Jemand könnte sie unter Wasser gedrückt haben.
Ich untersuchte die Umgebung. Der kleine Sandstrand war ein bekannter, aber nicht überlaufener Badeplatz. Ein paar persönliche Gegenstände von Berger, ein Handtuch, Sandalen, eine Wasserflasche, waren ordentlich am Ufer gefunden worden, was gegen einen überraschenden Überfall sprach.
Sie kam oft hierher zum Schwimmen, besonders nachts bei Vollmond,
erklärte Wagner.
Ihr Mann sagt, es war ihr Weg, den Kopf frei zu bekommen. In letzter Zeit arbeitete sie an einem wichtigen Bericht.
Mein erster Weg führte mich zu Thomas Berger, dem Ehemann des Opfers. Der gut aussehende Mann, Anfang 50, empfing mich in seinem geschmackvoll eingerichteten Haus am Stadtrand. Als Stadtrat und Umweltdezernent genoss er einen gewissen Respekt in der Gemeinde. Die Trauer war ihm deutlich anzusehen, aber er wirkte seltsam gefasst, fast distanziert.
Claudia war leidenschaftlich,
sagte er, während er gedankenverloren seinen Tee umrührte.
Wenn sie von etwas überzeugt war, ließ sie nicht locker. In letzter Zeit war sie besessen von ihren Recherchen zum Chemiewerk. Sie glaubte, dass sie Beweise für illegale Einleitungen gefunden hatte.
Hatte ihre Frau Feinde? Srenje, fragte ich direkt. Ein müdes Lächeln.
Claudia hatte eine Gabe, sich unbeliebt zu machen, wenn es um ihre Überzeugungen ging. Das Chemiewerk, die Stadtverwaltung, sogar einige Landwirte. Sie alle hat sie mit ihren Untersuchungen und Forderungen vor den Kopf gestoßen.
Er zögerte.
Aber von Feindschaft zu Mord ist es ein weiter Weg, Kommissar.
In Bergers Arbeitszimmer fand ich Forschungsunterlagen und Wasserproben. Die Ergebnisse ihrer Analysen zeigten erhöhte Werte verschiedener Chemikalien im Stausee, besonders in der Nähe des Ablaufs des örtlichen Chemiewerks Chemtech. Notizen und Markierungen deuteten darauf hin, dass sie einen systematischen Zusammenhang zwischen den Einleitungen des Werks und dem Rückgang bestimmter Fischarten hergestellt hatte. Das Chemtech-Werk war ein moderner Industriekomplex am Rande der Stadt, der etwa 500 Menschen beschäftigte und damit der größte Arbeitgeber der Region war. Dr. Michael Weber, der Leiter des Werks, empfing mich in seinem Büro mit Blick über die Produktionsanlagen. Ein charismatischer Mann, Mitte 40, mit scharfem Verstand und gewinnender Art.
Claudias Tod ist ein enormer Verlust, sagte er mit aufrichtiger Betroffenheit. Sie war brillant, engagiert und hatte ein echtes Talent, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich zu machen.
Sie kannten Dr. Berger gut?
Srenje, fragte ich.
Wir studierten zusammen in Heidelberg, erklärte er. Umweltchemie? Wir waren eng befreundet.
Ein kurzes Zögern.
Unsere Wege trennten sich, als sie sich mehr dem Aktivismus zuwandte und ich in die Industrie ging. Aber wir blieben in Kontakt.
Sie wussten von Ihren Recherchen über Ihr Werk?
Weber nickte.
Natürlich. Sie war sehr transparent darüber. Wir hatten unterschiedliche Ansichten. Aber ich respektierte Ihre Arbeit. Unser Werk hält alle gesetzlichen Grenzwerte ein. Das kann ich Ihnen versichern.
Aber Dr. Berger glaubte, etwas anderes gefunden zu haben. Ein Seufzen.
Claudia war manchmal zu idealistisch. Sie wollte Grenzwerte, die weit unter den gesetzlichen Anforderungen liegen. Das ist ehrenwert, aber wirtschaftlich nicht immer realisierbar.
Die Untersuchung des Seeufers ergab, dass die abgelegene Bucht, in der Berger schwamm, über einen kleinen Waldweg erreichbar war, der kaum beleuchtet und nicht überwacht wurde. Perfekt für jemanden, der ungesehen kommen und gehen wollte. Lisa Müller, eine junge Journalistin der Lokalzeitung und Protégée von Berger, traf ich in einem Café in der Stadtmitte. Eine energische Frau Anfang 30, mit investigativem Gespür und entschlossenem Blick. Dr. Berger stand kurz davor, einen großen Bericht zu veröffentlichen, erklärte sie leidenschaftlich, während sie nervös mit ihrem Kaffee spielte. Sie hatte Beweise, dass Chemtech seit Jahren systematisch die Wasserproben manipuliert und weit mehr Schadstoffe einleitet, als erlaubt ist. Sie zeigte mir einige der Daten. Es war erschreckend. Warum hat sie die Ergebnisse nicht früher veröffentlicht? Sie wollte wasserdichte Beweise haben. In der Woche vor ihrem Tod nahm sie zusätzliche Proben an Stellen, die nicht im offiziellen Überwachungsprogramm enthalten sind. Sie sagte, diese Proben würden alles beweisen. Karl Schmidt, ein lokaler Fischer und Umweltaktivist, der eng mit Berger zusammenarbeitete, bestätigte diese Aussage. Der wettergegerbte Mann Ende 50 zeigte mir die Stellen, an denen Berger ihre letzten Proben nahm, während wir mit seinem kleinen Boot über den See fuhren.
Der Fischbestand geht seit Jahren zurück, erklärte er grimmig. Besonders bestimmte empfindliche Arten verschwinden. Claudia hat als erste den Zusammenhang mit den Einleitungen des Chemiewerks wissenschaftlich nachgewiesen.
Hatte sie Angst? Srenje, fragte ich. Schmidt zögerte.
Sie erhielt Drohungen, anonyme Briefe, seltsame Anrufe. Sie nahm es nicht ernst genug, meiner Meinung nach.
Bei einer gründlicheren Durchsuchung von Bergers Büro entdeckte ich mehrere dieser Drohbriefe. Hören Sie auf zu graben und manche Wahrheiten sollten besser verborgen bleiben, waren einige der beunruhigenden Botschaften. Thomas Berger zeigte sich überrascht. Seine Frau hatte ihm nichts von Drohungen erzählt. Schmidt berichtete auch von zunehmenden Spannungen zwischen Claudia und ihrem Mann. Thomas ist Politiker, erklärte er. Er unterstützte ihre Arbeit grundsätzlich aber er war besorgt über die wirtschaftlichen Folgen für die Stadt, wenn das Chemiewerk in Schwierigkeiten geraten würde. Sie stritten oft darüber. Ich erfuhr von einem geplanten Exposé, das Berger zusammen mit Lisa Müller veröffentlichen wollte, ein umfassender Bericht über die Umweltverschmutzung durch Chemtech und die möglichen gesundheitlichen Folgen für die Anwohner. Der Bericht sollte in einer überregionalen Zeitung erscheinen und hätte nationale Aufmerksamkeit erregt. Die Überwachungsaufnahmen einer Tankstelle in der Nähe des Sees zeigten verdächtige Bewegungen in der Tatnacht. Ein Auto, das dem von Dr. Weber ähnelte, wurde gegen 23 Uhr in Richtung See fahrend gesichtet und kehrte etwa eine Stunde später zurück. Das Gesicht des Fahrers war nicht erkennbar. Überraschend erhielt auch Lisa Müller Drohungen. Eine anonyme E-Mail warnte sie: Berger hat nicht auf uns gehört. Seien Sie klüger. Ich ordnete sofortigen Personenschutz für sie an. Bei einer erneuten Befragung gab Dr. Weber widerwillig zu, dass sein Werk tatsächlich Probleme mit der Abwasserreinigung hatte. Es sind technische Schwierigkeiten, die wir zu beheben versuchen, erklärte er, sichtlich unwohl. Aber sie sind nicht so gravierend, wie Claudia behauptete, und sie rechtfertigen sicher keinen Mord. Ich überwachte das Chemiewerk und das Seeufer. Die Atmosphäre in der Stadt war angespannt, die drückende Sommerhitze verstärkte das Gefühl, dass etwas Unheilvolles in der Luft lag. Bürgermeister Hartmann, ein jovial wirkender Mann, Ende 50, mit engen Verbindungen zu Chemtech, zeigte sich besorgt über die Ermittlungen. Verstehen Sie mich nicht falsch, Kommissar, sagte er bei einem Treffen in seinem Büro. Dr. Bergers Tod ist eine Tragödie. Aber diese Spekulationen über Mord und Umweltskandale schaden unserer Stadt. Der Tourismus ist ein wichtiges Standbein für uns. Wichtiger als die Wahrheit? Srenje, fragte ich. Hartmann wurde defensiv. Natürlich nicht. Aber wir sollten vorsichtig sein mit Anschuldigungen. Chemtech gibt Hunderten von Familien Arbeit und Brot. Meine Recherchen zu Bergers Vergangenheit förderten interessante Details zutage. Vor ihrer Zeit in Baden-Württemberg hatte sie in Nordrhein-Westfalen gegen ein anderes Chemieunternehmen gekämpft und erfolgreich zur Schließung eines umweltschädlichen Werks beigetragen. Dieser Erfolg hatte ihr Feinde in der Industrie eingebracht, aber auch ihren Ruf als unnachgiebige Kämpferin für die Umwelt begründet. Thomas Berger wurde bei den Befragungen zunehmend nervös und verstrickte sich in Widersprüche. Er behauptete, in der Tatnacht zu Hause gewesen zu sein. Doch ein Nachbar sagte aus, sein Auto gegen Mitternacht wegfahren gesehen zu haben. Als ich ihn damit konfrontierte, erklärte er hastig, er sei kurz ausgefahren, um den Kopf frei zu bekommen. Claudia und ich hatten Probleme, gab er schließlich zu. Nicht nur wegen ihrer Arbeit. Unsere Ehe war kompliziert. Sie war so fokussiert auf ihre Forschung, dass für uns kaum noch Zeit blieb. Lisa Müller setzte trotz der Drohungen Bergers Recherchen fort. Sie nahm eigene Wasserproben und ließ sie in einem unabhängigen Labor analysieren. Die Ergebnisse bestätigten Bergers Befunde. Die Schadstoffwerte im See, besonders in der Nähe des Chemiewerks, lagen deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten. Karl Schmidt erhielt anonyme Drohungen. Erst Berger, dann Sie. Hören Sie auf zu graben. Ich ordnete auch für ihn Personenschutz an. Ein entscheidender Durchbruch kam, als ich mit Hilfe eines unabhängigen Umweltlabors nachwies, dass im Stausee tatsächlich giftige Chemikalien in bedenklichen Konzentrationen vorhanden waren. Die Substanzen stimmten mit denen überein, die in Chemtech produziert wurden, und die Konzentration nahm mit der Entfernung vom Ablauf des Werks ab. Ein klarer Hinweis auf die Quelle der Verschmutzung. Bei der Durchsuchung von Bergers Computer entdeckte ich verschlüsselte E-Mails zwischen ihr und Dr. Weber. Mit Hilfe der IT-Spezialisten konnten wir sie entschlüsseln. Was wir fanden, war überraschend. Berger und Weber hatten vor Jahren, während ihrer gemeinsamen Studienzeit, eine intensive Affäre, die Berger beendete, als sie Thomas kennenlernte. Die E-Mails zeigten, dass Weber nie ganz darüber hinweggekommen war und immer wieder versuchte, Kontakt zu halten. In einer E-Mail von wenigen Tagen vor ihrem Tod hatte Weber Berger zu einem nächtlichen Treffen am See überredet, angeblich um über ihre Forschungsergebnisse zu sprechen und einen Kompromiss zu finden. "Nur wir beide, wie in alten Zeiten", schrieb er, "ich kann dir Informationen geben, die deine Theorien bestätigen." Lisa Müller entging knapp einem Unfall, als die Bremsen ihres Autos auf dem Weg zum See versagten. Nur durch Glück und ihre geistesgegenwärtige Reaktion konnte sie einen schweren Unfall vermeiden. Eine technische Untersuchung bestätigte, die Bremsleitungen wurden manipuliert. Thomas Berger verschwand plötzlich. Sein Haus war verlassen, sein Handy ausgeschaltet. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Das Bild wurde nun klarer. Bergers Tod hatte sowohl persönliche als auch politische Dimensionen. Die frühere Beziehung zu Weber, die wirtschaftlichen Interessen des Chemiewerks, die politischen Verstrickungen, alles deutete auf ein komplexes Motiv hin. Am Abend kehrte ich zum Stausee zurück, um nach Thomas Berger zu suchen. Die Hitze des Tages wich langsam einer drückenden Schwüle. Der Himmel war bedeckt, ein Gewitter lag in der Luft. Der See lag still und dunkel da. Nur das gelegentliche Plätschern eines Fisches durchbrach die Stille. An der abgelegenen Bucht, wo Claudia Berger starb, entdeckte ich eine Gestalt. Es war Thomas Berger, der regungslos ins Wasser starrte. Er wirkte erschöpft, verzweifelt. "Ich wusste, dass Sie kommen würden", sagte er leise, ohne sich umzudrehen. "Sie haben es herausgefunden, nicht wahr?" "Was genau, Srenje?", fragte ich vorsichtig, während ich mich näherte. "Dass ich von der Verschmutzung wusste, dass ich als Umweltdezernent weggeschaut habe, weil die Stadt das Geld von Chemtech brauchte." Er drehte sich um, Tränen in den Augen. "Aber ich habe Claudia nicht getötet. Ich liebte sie, trotz allem." Plötzlich hörten wir Schritte auf dem Waldweg. Dr. Michael Weber trat aus den Schatten, in seiner Hand eine Pistole. "Es reicht, Thomas", sagte er mit überraschend ruhiger Stimme. "Es ist vorbei." Ich näherte mich langsam, die Hand an meiner eigenen Waffe. "Sie haben Dr. Berger getötet, nicht wahr, Doktor? Weber?" Weber nickte langsam. "Ich hatte keine Wahl", sagte er leise. "Sie hätte alles zerstört. Das Werk, meine Karriere, die wirtschaftliche Grundlage dieser Stadt."
"Und Ihre gemeinsame Vergangenheit?" "Srenje", fragte ich. Ein bitteres Lachen. "Claudia und ich, wir waren füreinander bestimmt. Wir teilten die gleiche Leidenschaft für die Wissenschaft, den gleichen Ehrgeiz. Und dann kam Thomas, der Politiker, mit den schönen Worten, und sie verließ mich." Weber richtete die Waffe auf Thomas. "Er hat sie nie verstanden, nie wirklich unterstützt."
"Also haben Sie sie zu einem Treffen am See überredet", sagte ich, "unter dem Vorwand, ihr Informationen zu geben." Weber nickte. "Ich wollte mit ihr reden, sie überzeugen, ihren Bericht zurückzuhalten oder zumindest abzumildern. Ich bot ihr sogar an, gemeinsam an Verbesserungen der Abwasserreinigung zu arbeiten. Aber sie war unnachgiebig." Seine Stimme wurde bitter. "Sie sagte, sie würde nicht ruhen, bis Chemtech geschlossen wird. Wie das Werk in Nordrhein-Westfalen damals. Tausende von Arbeitsplätzen, meine Lebensarbeit, alles zerstört." Er beschrieb, wie der Streit eskalierte, wie er in einem Moment der Wut Claudia ins Wasser stieß und sie dort festhielt, bis sie sich nicht mehr bewegte. "Es ging so schnell", sagte er tonlos. "Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte sie nur zum Schweigen bringen."
"Und Lisa Müller?" Srenje, fragte ich. Haben Sie auch versucht, sie zu töten?
Sie wusste zu viel, antwortete Weber. Sie hatte Zugang zu Claudias Daten, zu ihren Schlussfolgerungen. Ich konnte nicht zulassen, dass sie fortsetzt, was Claudia begonnen hatte. Als ich näher trat, um ihn zu verhaften, richtete Weber die Waffe auf mich. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich habe nichts mehr zu verlieren.
Das stimmt nicht, Doktor.
Weber, sagte ich ruhig, Sie können immer noch das Richtige tun. Jetzt.
Ein Blitz erhellte den Himmel, gefolgt vom Grollen des Donners. Der Regen begann zu fallen, erst leicht, dann immer stärker. Weber stand unschlüssig da. Das Wasser lief über sein Gesicht, vermischte sich mit seinen Tränen. Nach einem langen, angespannten Moment senkte er langsam die Waffe. Seine Schultern sackten herab. Die Maske der Entschlossenheit fiel von seinem Gesicht und zurück blieb nur ein gebrochener Mann, der eine schreckliche Entscheidung getroffen hatte. Dr. Michael Weber wurde verhaftet und gestand den Mord an Claudia Berger vollständig. Die Untersuchung des Stausees und der Abwässer von Chemtech deckte das volle Ausmaß der Umweltverschmutzung auf. Das Werk hatte jahrelang systematisch Grenzwerte überschritten und Wasserproben manipuliert, um die Behörden zu täuschen. Thomas Berger wurde von den Mordverdächtigungen entlastet, gab aber zu, von den Problemen des Chemiewerks gewusst und aus politischen Gründen geschwiegen zu haben. Ich dachte, ich könnte einen Kompromiss finden, gestand er. Einen Weg, der sowohl die Umwelt schützt, als auch die Arbeitsplätze erhält. Aber ich habe mich selbst belogen. Lisa Müller veröffentlichte Bergers Recherchen in einer umfassenden Artikelserie, die nationale Aufmerksamkeit erregte und zu einer gründlichen Untersuchung von Chemtech führte. Das Werk wurde vorübergehend geschlossen, bis umfangreiche Umweltschutzmaßnahmen implementiert waren. Bürgermeister Hartmann trat zurück und gestand seine Mitschuld an der Vertuschung. Die wirtschaftlichen Interessen schienen damals wichtiger, erklärte er bei einer Pressekonferenz. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Carl Schmidt gründete eine Initiative zum Gedenken an Claudia Berger und für den Schutz des Stausees. Ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein, sagte er bei der Gründungsveranstaltung. Wir werden fortsetzen, wofür sie gekämpft hat. Als ich ein Jahr später den Ort besuchte, war der See wieder klar und einladend. Kinder spielten am Ufer, Schwimmer zogen ihre Bahnen. Die stillen Wasser hatten ihre Geheimnisse preisgegeben und begannen zu heilen. An der Stelle, wo Claudia Berger starb, hatte die Gemeinde einen kleinen Gedenkstein errichtet. Für Claudia Berger, die ihr Leben gab, um dieses Wasser zu schützen. Ich legte eine einzelne Blume nieder und dachte an die Frau, die den höchsten Preis dafür bezahlt hatte, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Fall hatte mir gezeigt, wie gefährlich die Kombination aus persönlichen Obsessionen und wirtschaftlichen Interessen werden kann. Weber hatte Claudia geliebt, auf seine eigene, verdrehte Weise, aber er konnte nicht ertragen, dass sie sein Lebenswerk zerstören würde. Am Ende hatte er alles verloren, sie, seine Freiheit, seine Selbstachtung. Und er hatte mich gelehrt, dass die größten Gefahren oft unter einer ruhigen Oberfläche lauern, wie die Giftstoffe im klaren Wasser des Sees. Manchmal muss man tiefer tauchen, um die Wahrheit zu finden, auch wenn das, was man entdeckt, erschreckend sein kann. Als ich den See verließ, begann es wieder zu regnen. Ein sanfter, reinigender Sommerregen, der die letzten Spuren der Verschmutzung wegwaschen würde. Die Natur heilt, dachte ich. Langsam, aber stetig. Wenn wir ihr nur die Chance dazu geben.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.